BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines BTO Refresh Podcasts. Am letzten Sonntag ging es um die Staatsfinanzen und ich glaube, eine Message war klar. Ohne Wachstum wird das ziemlich bitter. Der wichtigste Hebel, um die Staatsfinanzen einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, ist eben Wachstum. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Was können wir eigentlich tun, um das Wachstum zu befördern, mit dem Fokus Erwerbsbevölkerung? Gibt es ausreichende Anreize, um möglichst lange am Erwerbsleben teilzunehmen? Und wie steht es nun eigentlich um die Wirkung des Bürgergeldes? Dieser Frage gehen wir am heutigen Mittwoch im BTO Refresh nach. Ich finde es hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Kurz zur Erinnerung. Die demografische Entwicklung Deutschlands ist eine erhebliche Herausforderung für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, definiert als 20 bis 66 Jahre, wird nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes von heute rund 51,8 Millionen je nach Szenario bezüglich der Zuwanderung bis 2050 auf 43 bis 47 Millionen schrumpfen. Schon bis 2030 verlieren wir zwischen 2,6 und 3 Millionen potenziell Erwerbstätige. Und die simple Folge ist weniger Wirtschaftswachstum. Man könnte dem nur begegnen durch höhere Produktivität, Thema am kommenden Sonntag, oder eben über Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Erwerbsbevölkerung nicht schrumpft. In meinem Buch »Ein Traum von einem Land« habe ich mir die Zahlen genauer angesehen und basierend auf den Daten und Prognosen des Statistischen Bundesamtes Folgendes berechnet. Wollten wir die Erwerbsbevölkerung in Deutschland stabil halten, würden wir uns bis 2030 2,8 Millionen fehlen und bis 2040 5,2 Millionen. Wollte man die Quote der Erwerbstätigen relativ zu Rentnern auf halbem Wege stabilisieren, also quasi den Kostenanstieg etwas bremsen, dann würden uns 3 Millionen Menschen im Arbeitsmarkt fehlen 2030 oder aber 11,2 Millionen 2040. Die letzte Zahl zeigt, wie dramatisch die Alterung auf die Sozialkassen durchschlagen wird. Aber was kann man tun? Zum Ersten, man kann auf Migration setzen. Um die Erwerbsbevölkerung stabil zu halten, müssten netto jedoch ungefähr 500.000 Personen pro Jahr zuwandern. Und zur Stabilisierung der Abhängigkeitsquote, also der Relation zwischen Erwerbstätigen und Rentnern, müssten bis 2040 sogar jedes Jahr 780.000 Menschen zuwandern. Wohlgemerkt netto nach Abwanderung. Das wird sicherlich nicht funktionieren, weder mengenmäßig und vor allem nicht mit der erforderlichen Qualifikation. Das sehen wir ja bereits heute als Problem. Wir könnten mehr Jahresarbeitszeit haben, beispielsweise weniger Feiertage, mehr Wochenarbeitszeit, weniger Urlaub. Wir wissen es, die jährliche Arbeitszeit in Deutschland liegt deutlich tiefer als in anderen Staaten. Das liegt zum Teil an der hohen Teilzeitquote, hat aber auch andere Gründe. Sicherlich gäbe es hier die Möglichkeit, mehr zu tun. Der nächste Hebel wäre die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das würde in jeder Hinsicht helfen, wir wissen es. Mehr Erwerbstätige, Entlastung der Rentenkasse, Begrenzung bzw. Minderung des Facharbeitermangels. Wir wissen aber auch, die Politik traut sich da nicht dran. Gerade kürzlich hat Jens Spahn gesagt, das ist ein Thema für später, jetzt noch nicht, aber später müssen wir es dann schon tun.
Jens Spahn ist in dieser Woche bei Sandra Maischberger zu Gast gewesen in der ARD. Sie hat ihn nach einer Rentenreform gefragt.
Dass Katharina Reich eine Rente mit 70 fordert?
Ist für den jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige Debatte. Wir gehen ja gerade auf die Rente mit 67 schrittweise. Das wird so 2030, 31 dann erreicht werden. Dann für die nächste Legislatur, die geht ja bis 2029, stellt sich natürlich eine Frage. Und das ist jetzt eines dieser Themen, wo man auch einfach den Deutschen, glaube ich, ehrlich sagen kann, was Sache ist. Wenn wir immer länger leben, werden wir einen Teil dieser längeren Lebenszeit auch arbeiten müssen. Zumal heißt es ja immer, 70 ist das neue 50. Wir auch immer fitter, älter werden. Und natürlich wird auch in den 30er Jahren nach 67 das Renteneintrittsalter schrittweise, nicht von heute auf morgen, schrittweise Jahr um Jahr und dann Monat um Monat weiter steigen müssen.
Also wenn Herr Merz nicht mehr regiert, gibt es die Rente mit 70, habe ich jetzt gehört.
Er wird noch ein paar Jahre länger regieren als 2029.
Dann muss er es auch umsetzen.
Die Dänen haben es schon getan und ich beneide Dänemark für die Entscheidung und vor allem für die Einheitlichkeit bei dieser Entscheidung parteiübergreifend. Was auch getan werden kann, ist natürlich, die Erwerbsbeteiligung jener, die im erwerbsfähigen Alter sind, zu erhöhen. Das betrifft vor allem zwei Gruppen. Zum einen die Frauen und zum anderen die Alten. In Deutschland arbeiten nämlich längst nicht alle bis zum offiziellen Renteneintrittsalter. Wir liegen aber, auch das muss man nüchtern erkennen, schon gar nicht so schlecht. Die tatsächliche Erwerbsquote liegt bei Männern bei 80% und bei Frauen bei 72%. Mit diesen Zahlen belegt Deutschland bereits einen der vorderen Plätze im internationalen Vergleich. Will man trotzdem versuchen, die Erwerbsquote zu steigern, so geht es um folgende Hebel. Mehr Menschen jenseits der 66 im Erwerbsleben zu halten, noch mehr Menschen aus der Gruppe der 20- bis 66-Jährigen in Arbeit zu bekommen, die Ausbildungszeiten zu kürzen und so der jüngeren Generation einen früheren Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, und natürlich jegliche Art des Anreizes zu steigern, Arbeit aufzunehmen oder statt Teilzeit Vollzeit zu arbeiten. Was kann man dazu tun? Man könnte zum Beispiel die Arbeitnehmer von Abgaben und Steuern entlasten. Ich gebe zu, im heutigen politischen Umfeld schon fast eine radikale Idee, aber sehr naheliegend. Man könnte den Übergang von Teilzeit zu Vollzeit weiter flexibilisieren. Und wir könnten ganz generell die Zahl der berufstätigen Frauen erhöhen, was vor allem natürlich mit den Themen wie Kinderbetreuung und vor allem Qualität der Kinderbetreuung zu tun hat. Ein weiterer Hebel wäre die Reduktion der Anzahl Langzeitarbeitsloser. Trotz der guten Konjunkturentwicklung waren schon vor Corona mehrere hunderttausend Menschen seit mehr als einem Jahr arbeitslos. Das muss nicht sein und hier müssen die Anstrengungen erhöht werden, diese Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Dazu gehört mehr Druck, so unwillkommen dieser Gedanke einigen auch erscheint. Und letztlich dürfen wir nicht vergessen, wir müssen auch die Zuwanderer schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Das dauert zu lange und deshalb brauchen wir hier stärkere Anreize zum Spracherwerb und zur Qualifikation. Beispielsweise, indem man Transfers an das Bestehen von Sprachprüfungen knüpft.
In unserem Land wird gerade viel über die Zukunft des Standorts diskutiert. Oft geht es dabei um verpasste Chancen, verflogene Trends oder einfach darum, dass wir zwar gute Ideen hatten, aber andere damit inzwischen das Geld verdienen. Dabei übersehen wir oft, dass es bei uns neben jeder Menge Hidden Champions im Mittelstand auch große Wachstumstreiber gibt. Einer dieser Motoren ist die Kosmetikindustrie. Sie gehört zu den dynamischsten Branchen weltweit. Wusstet ihr, dass von den weltweit Top 7 Kosmetikunternehmen 5 aus Europa kommen? Deutschland führt in dieser Sparte den europäischen Markt an. Die L'Oréal-Gruppe produziert seit über 60 Jahren in Karlsruhe jährlich 320 Millionen Made-in-Germany-Produkte für 35 Länder. Das Headquarter für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Düsseldorf. Die Logistik- und Distributionszentren in Muggensturm und Mönchengladbach, die zu den weltgrößten L'Oréal-Fabriken gehörende Produktion in Karlsruhe, zeigen L'Oréals Exzellenz in einer Zukunftsindustrie. Außerdem ist Deutschland L'Oréals größter Markt in Europa. Aber was bedeutet das konkret? Jeder L'Oréal-Arbeitsplatz schafft über 13 weitere Jobs in Deutschland, insgesamt 36.000. Die L'Oréal-Gruppe kombiniert dabei wirtschaftlichen Erfolg mit klarer Zukunftsgestaltung. L'Oréal ist laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune Europas innovativstes Unternehmen, das einzige weltweit mit 9-mal AAA-Rating für Nachhaltigkeit und über 50% Frauen in der Führung bei null Gender Pay Gap. Das ist nicht nur ein Statement, das ist Realität. Mehr Informationen gibt es auf l'oreal.de, auf LinkedIn oder in den Shownotes.
Die große Frage, die immer wieder im Raum steht, ist natürlich die Anreizwirkung des Bürgergelds. Da wird ja immer betont, Arbeit lohnt sich immer mehr. Das kann man immer wieder lesen und hören. Da gibt es verschiedene Studien, eine vom IFO-Institut und eine jüngst von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Titel: Bürgergeld. Einkommen bei Mindestlohnbeschäftigung deutlich höher als mit Grundsicherung. Zahlen zu allen Landkreisen und Städten. Ich habe die Studie in den Shownotes verlinkt. Für mich fällt diese aber schon fast in die Kategorie der Desinformation. Das möchte ich ganz gerne erklären. Vordergründig stimmt die Aussage. Ja, wenn es um die absolute Zahl geht, ist es so, dass Menschen, die arbeiten, mehr Geld haben als Menschen, die nicht arbeiten. Doch schauen wir genauer hin. Die Studie rechnet mit dem heutigen Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Ebenfalls eingerechnet wurde, dass Menschen mit zu geringem Lohn gegebenenfalls zusätzlich Anspruch auf Sozialleistungen wie Wohngeld, Kindergeld oder Kinderzuschlag haben. Und was ist das Ergebnis? Das hängt vom Wohnort ab. Im Landkreis München, in Dachau und in der Stadt München, wo Wohnen bekanntlich sehr teuer ist, fällt der Lohnabstand bei einem Singlehaushalt mit 379 bis 444 Euro am geringsten aus. Das heißt, wenn ich arbeite, habe ich 379 bis 444 Euro mehr als jemand, der Bürgergeld bezieht und bei dem die Wohnung ja bekanntlich vom Staat bezahlt wird. Am größten ist der Lohnunterschied in Nordhausen und im Vogtlandkreis mit 662 bzw. 652 Euro. Jetzt kommt der Clou. Um dieses Mehreinkommen zu erzielen, geht die Hans-Böckler-Stiftung davon aus, würden die ehemaligen Bürgergeldempfänger den Mindestlohn bekommen und dafür 38,2 Stunden pro Woche arbeiten. Legen wir mal 4 Wochen im Monat an, also ungefähr 153 Stunden. Dann ergibt dies einen Stundenlohn zwischen 2,48 Euro bis 4,33 Euro. Wie komme ich auf Stundenlohn? Nun ganz einfach. Der Bürgergeldempfänger muss gar nicht arbeiten. Wenn er hingegen arbeitet, wie diesem Szenario, dann ist der Unterschied ja im Prinzip, er arbeitet 152 Stunden im Monat oder 53 Stunden im Monat und er bekommt dafür mehr Geld. Und ich denke, rein ökonomisch betrachtet, ist das genau die Rechnung. Gehe ich an den Strand oder gehe ich arbeiten? Und diese Grenzbetrachtung führt dazu, wenn ich 152 Stunden arbeite im Monat, dann bekomme ich pro Stunde gegenüber dem Nichtstun eben 2,48 Euro bis 4,33 Euro mehr. Ja, die Aussage stimmt. Wer arbeitet, hat mehr als ein Bürgergeldempfänger. Die Frage ist, ob bei diesem Unterschied, wie gesagt 2,48 Euro bis 4,33 Euro pro Stunde, wirklich ein ausreichender Anreiz gegeben ist, zu arbeiten. Ich denke, man kann die Schlagzeile nur dann machen, wenn man Bürgergeldempfänger zu gemeinnütziger Arbeit heranziehen würde. Würden diese also 38,2 Stunden pro Woche beim Staat arbeiten und stattdessen eben 38,2 Stunden pro Woche woanders, dann wäre die Aussage mit dem höheren Lohn gerechtfertigt. So finde ich, ist die Analyse etwas zu kurz gesprungen und vernachlässigt die Anreizwirkung. Kritik am Bürgergeld gab es bereits vor seiner Einführung. Denn schon damals gab es berechtigte Sorgen, wie wir sehen, bezüglich der Anreizwirkung. Und darüber habe ich in einer früheren Folge, nämlich in Folge 159, bereits gesprochen. Und zwar mit Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich denke, weil das Thema so relevant ist, lohnt sich heute ein Refresh. Bevor wir zum Refresh mit Holger Schäfer kommen, noch kurz dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie rund um die Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und weitere Informationen natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem BTO-Refresh mit Holger Schäfer.
Holger Schäfer ist Senior Economist für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen studiert. Seit dem Jahr 2000 ist er beim IW. Seine Forschungsschwerpunkte sind Arbeitsmarktentwicklung, Arbeitslosigkeit, soziale Sicherung und flexible Erwerbsformen. Er ist außerdem Redakteur der Zeitschrift IW Trends.
Sehr geehrter Herr Schäfer, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie Zeit für mich finden, in meinem Podcast mit mir zu diskutieren.
Sehr gerne.
Herr Schäfer, es gibt ja jetzt diese große Reform der Ampel bezüglich des Sozialsystems, sage ich jetzt mal, Abkehr von Hartz IV hin zum Bürgergeld. Können Sie mir das mal relativ einfach erklären, was da eigentlich gedacht ist?
Im Kern geht es darum, das System Hartz IV, was wir haben, ein bisschen anzupassen. Einige Regeln werden neu geändert, nicht nur zum Guten, wie wir finden, auch zum Schlechten, aber wie man auch immer das bewertet, es ist keine völlige Abkehr vom System der Grundsicherung, wie wir es bisher kennen, sondern das System bleibt durchaus so erhalten und wird einfach nur mit neuen Regeln ein wenig anders gestaltet.
Okay. Was wird neu gestaltet? Ich meine, es gibt ja immer Diskussionspunkte. Ein Diskussionspunkt waren die Zuverdienstgrenzen, also im Prinzip, was können Leute mehr dazu verdienen? Und das andere, was ja immer diskutiert wird, gerade auch wenn ich Herrn Heilemer höre, ist, wir wollen weg von diesem Sanktionssystem. Und da komme ich natürlich intuitiv und sage, ich finde Zuverdienstgrenzen gut. Ich hatte schon mal früher einen Podcast zu dem Thema, wo ich dann auch eher gesagt habe, vielleicht wäre negative Einkommenssteuer das bessere Lösung. Da war halt schon ganz offensichtlich, heute ist es eigentlich so, es gibt keinen Anreiz für Leute im Hartz IV, sind eigentlich groß was dazu zu verdienen, weil sie so viel sofort abgeben müssen. Auf die andere Frage natürlich eine Sanktionsfrage. Wenn man sagt, ja, wir wollen die jetzt nicht sanktionieren, dann sage ich natürlich, naja gut, als Steuerzahler finde ich es ein bisschen komisch, wenn Leute einfach, sagen wir mal so, beschlossen haben, dass sie vielleicht nicht arbeiten wollen aus irgendwelchen Gründen und ich das dann so finanzieren muss. Ich meine, vielleicht gehen wir mal nach, wir fangen mal mit dem einfachen Thema an. Fangen wir mit dem einfachen Thema an, mit dem Thema Hinzuverdienstgrenzen. Ist doch ein Fortschritt jetzt, oder?
Ja, so einfach ist das Thema aber gar nicht, fürchte ich.
Darum habe ich Sie ja gefragt, weil ich auch nicht durchdringe. Insofern erklären Sie es mir mal.
Ist tatsächlich relativ kompliziert. Bei den Hinzuverdiensten geht es im Prinzip um Folgendes. Man kann ja, wenn man arbeitet und Geld verdient, kann es ja sein, dass man mit dem Geld, was man da verdient, seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Also Beispiel, ich habe einen 400-Euro Minijob, das reicht ja nicht zum Leben. Und wenn ich ansonsten keine Einkünfte habe, dann kann ich halt zum Jobcenter hingehen und sagen, ich brauche ergänzende Leistung, weil mein Einkommen nicht reicht. Und dann bekommt man halt ergänzend Hartz IV. Umgekehrt geht es natürlich auch, das dürfte eher der häufigere Fall sein. Leute kriegen Grundsicherung und nehmen dann irgendwann beispielsweise einen Minijob an und verdienen sich dann was dazu. So, und wie man diese Hartz-IV-Leistung, das Arbeitslosengeld II, mit dem Erwerbseinkommen, was man ja erzielt, kombiniert, das bestimmt der Erwerbsfreibetrag. Und es ist total wichtig, dieser Erwerbsfreibetrag, weil allein er ausschlaggebend dafür ist, wie die Arbeitsanreize für Hartz-IV-Empfänger aussehen, ob es sich überhaupt lohnt, für die arbeiten zu gehen. Alles andere ist eigentlich unwichtig. Also zum Beispiel die Minijob Regeln sind irrelevant für Hartz-IV-Empfänger. Das ist allein der Erwerbsfreibetrag, der darüber entscheidet, wie viel verfügbares Einkommen bei einem gegebenen Bruttoeinkommen tatsächlich am Ende rauskommt.
Okay, machen wir mal konkret. Also jetzt fangen wir mal, ich nehme einen alleinstehender Single, bekommt Grundsicherung. Das sind ein paar hundert Euro im Monat. Und in die Tasche, darüber hinaus wird dann noch, werden andere Kosten übernommen, Wohnung und Heizung und so weiter, auf das kommen wir noch. Und ich fange jetzt an zu arbeiten. Wie ist es denn? Ab wann? Ich habe den 100 Euro dazu. Das darf ich behalten.
Die ersten 100 Euro dürfen Sie ganz behalten. Da wird Ihnen überhaupt nichts abgezogen. Was darüber hinausgeht, über die 100 Euro bis zu einem Einkommen von 1.000 Euro, wird zu 80% angerechnet. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Sie verdienen nicht 100 Euro, sondern 200 Euro. Dann haben Sie diese 100 Euro Grundfreibetrag und 20% der darüber hinausgehenden 100 Euro. Also insgesamt 120 Euro. 80 Euro werden Ihnen angerechnet. Das heißt, ja, wenn wir mal annehmen, Sie hatten früher einen Arbeitslosengeld-2-Anspruch einschließlich der Kosten der Unterkunft von 1.000 Euro, dann bekommen Sie dann sozusagen Ihre 200 Euro Erwerbseinkommen hinzu. Es werden Ihnen aber 80 Euro abgezogen vom Hartz IV, vom Jobcenter, sodass das verfügbare Einkommen am Ende dann um diese 120 Euro höher ist, als es ohne die Arbeit gewesen wäre. Das ist eigentlich insofern gar keine schlechte Sache, weil dieses System eben sicherstellt, dass jeder, der arbeitet und ein Einkommen damit erzielt, ganz egal wie gering das ist, immer besser dasteht als derjenige, der gar nicht arbeitet. Also man sieht ja jetzt in den Zeitungen auch viele Vergleichsrechnungen, lohnt sich es noch zu arbeiten, und dann wird immer verglichen, einer, der gar nicht arbeitet und ein anderer, der irgendwie einen Mindestlohnjob macht. Und dann kommt man manchmal aufs Gleiche raus. Aber diese Rechnungen sind in der Regel nicht gut gemacht, weil sie nicht berücksichtigen, dass es eben sowas gibt wie den Erwerbsfreibetrag, der dafür sorgt, dass auf jeden Fall derjenige, der arbeitet, mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet.
Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich eine Grenzbelastung von 80%.
Ja, die wird sogar noch höher. Die erreicht sogar 90% bei Einkommen über 1.000 Euro und ist dann gedeckelt bei 1.200 Euro. Also ab da ist sie dann sogar 100%.
Ja, aber das ist eigentlich Irrsinn, weil wir haben eine Grenzbelastung, die ist ja höher als der Spitzensteuersatz.
Ja, genau.
Und ich habe darüber hinaus, mal ganz ehrlich, habe ich da gar keinen Anreiz, ehrlich zu arbeiten. Dann gehe ich doch lieber und arbeite schwarz und verdiene mir Geld dazu, statt ehrlich zu arbeiten. Weil ich meine, bei 80%, ich würde jetzt immer die These formulieren, auch Hartz-IV-Empfänger sind Homo economicus, auch wenn man das vielleicht viele Hörer sofort sagen kann, das aber nicht sein. Und dann bin ich doch total rational. Ich meine, wenn ich rational 20 Euro in meiner Tasche habe dafür, dann mache ich das
ja
nicht.
Ja, klar, die Menschen sind ja nicht dumm, die können auch rechnen und rechnen sich das natürlich aus. Und dementsprechend reagieren die auch. Also wenn wir uns mal schauen, es gibt ungefähr 1 Million Aufstocker, die also gleichzeitig arbeiten und Arbeitslosengeld 2 beziehen, und von denen sind halt die meisten nur geringfügig beschäftigt oder Teilzeit beschäftigt.
Weil sie eben wissen, es lohnt sich nicht, mehr zu tun.
Nur etwas mehr als ein Zehntel ist tatsächlich Vollzeit beschäftigt.
So, jetzt haben Sie ja mal vorgeschlagen zu sagen, wir müssen es ganz anders machen, wir müssen im Prinzip das so machen, dass dieser Freibetrag geändert wird. Sie haben ja im Prinzip ein System sich eigentlich gedacht, wo Sie einen Anreiz geben wollten für möglichst Vollzeitbeschäftigung. Also Sie wollten im Prinzip das System umkehren, statt eine Grenzbelastung zu haben. Müssen Sie nochmal erklären, ich habe es verstanden zu haben, vielleicht können Sie nochmal in einfachen Worten erklären, was Sie eigentlich machen würden, und das dann spiegeln an dem, was jetzt die Bundesregierung macht oder machen will.
Ja, gerne. Ich fange mal an, wo das Problem überhaupt liegt bei der gegenwärtigen Regelung. Also klar, die hohe Grenzbelastung ist im Kern das Problem, aber es ist auch das Problem, dass wir diesen Grundfreibetrag haben von 100 Euro und darüber hinaus dann eben erst die 80 und dann die 90% Anrechnung. Das heißt, eher kleinere Einkommen, die kommen noch halbwegs gut weg bei der Geschichte. Also wenn ich Hartz IV beziehe und ich mache einen Minijob dazu, das lohnt sich durchaus ein bisschen. Klar, da wird mir auch was abgezogen, wenn ich über diese 100 Euro hinauskomme. Aber im Großen und Ganzen lohnt sich das noch einigermaßen. Was sich nicht lohnt oder nur recht wenig lohnt, ist, wenn ich darüber hinausgehe mit meiner Arbeitszeit oder meinem beruflichen Engagement, sodass ich einen höheren Stundenlohn erziele, so dass ich in den Bereich von Vollzeiteinkommen komme. Das bringt kaum was mehr. Also das steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem Mehr an Arbeitszeit, was ich ja aufwende, wenn ich von einem Minijob auf Vollzeit gehe. Und das ist einfach zu wenig Geld. Und um das jetzt zu ändern, ist unser Vorschlag, so ist nicht nur unser Vorschlag vom IW, so gibt es auch ganz ähnliche Vorschläge vom IFO oder vom IAB. Die sehen vor, dass man die Anrechnung bei geringeren Einkommen deutlich erhöht, gegebenenfalls sogar voll anrechnet. Das heißt, derjenige, der einen Minijob macht, der kriegt das voll angerechnet. Also der hat davon im Grunde genommen erstmal nichts.
Ich wollte gerade sagen, voll anrechnen heißt ja immer nichts haben. Wir müssen es nur ganz
genau
machen. Das ist
genau
das Gegenteil.
Also den Anreiz, so einen Minijob anzunehmen, gäbe es dann nicht mehr. Und diesen Spielraum, den wir dann dadurch gewinnen, den können wir nutzen, um in Einkommensbereichen darüber hinaus, also da, wo Vollzeit oder vollzeitnahe Arbeit stattfindet, in diesen Bereichen dann einen höheren Freibetrag gewähren zu können.
Da muss ich euch nachfragen. Ich meine, ich verstehe, was Sie wollen, aber im Prinzip ist es so, weil eigentlich hätte man noch erwartet, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich mache die ersten Schritte im Arbeitsmarkt mit einem Minijob, ich finde es dann attraktiver und dann wachse ich quasi in eine Vollzeitstelle hinein. So hätte ich mir das als Laie vorgestellt. Jetzt ist ja im Prinzip so, ist es nicht so, dass Ihr Modell so eine Art Graben aufbaut? Ich habe also im Prinzip, ich bin Hartz-IV-Empfänger und ich muss eigentlich diesen Graben überspringen und gleich in Vollzeit kommen, bis sich für mich lohnt, und wird es nicht eine viel höhere Hürde werden für die Leistungsempfänger, dann den Track Change vorzunehmen von ich lebe vom Staat zu ich lebe von meiner eigenen Leistung.
Ja, könnte man denken, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass der Minijob in dem Fall keine Brücke ist, sondern eher einen Graben selbst darstellt. Also die Leute, die jetzt Arbeitslosengeld 2 beziehen und nebenher einen Minijob machen und sich das ein bisschen aufstocken, die bleiben dann in der Regel da drin. Also das ist für die kein Sprungbrett irgendwie in eine Arbeit mit mehr Stunden, weil eben auch die Anreize nicht stimmen, ne? Wie ich eben sagte, also der Anreiz, von einem Minijob aus in Vollzeit zu gehen, das zusätzliche Geld, was man dadurch in der Tasche hat, das ist so wenig, dass es in keinem Verhältnis steht zu den Arbeitsstunden, die ich da mehr aufwenden muss. Und insofern bleiben die Leute in diesem Minijob, und deswegen ist es, glaube ich, eher falsch. Ich glaube, man muss, also natürlich, wenn wir voll anrechnen für die Minijobber, dann haben die natürlich erstmal keinen Anreiz mehr, diesen Job zu machen, und machen vielleicht gar nichts. Das wäre ja eine mögliche
Genau.
Aber da müssen dann eben auch die Jobcenter dagegen halten. Die müssen dann eben auch sagen, hier habe ich eine Arbeit für dich, und sei es auch jetzt erstmal nur ein Minijob, die muss dann eben auch gemacht werden. Und dazu sind die ja verpflichtet, ganz egal, welche zusätzlichen Einkommen da jetzt draus entstehen. Also da kann man, glaube ich, auch seitens mit Arbeitsmarktpolitik durchaus gegensteuern.
Okay, aber wir kommen mal gleich nochmal auf das Thema der Jobcenter. Jetzt möchte ich gerne mal verstehen, ganz kurz, Vorschlag der Bundesregierung, der Ampel-Bundesregierung zum Bürgergeld. Löst das Problem des finanziellen Anreizes, so wie Sie es gerade gesagt haben, oder zumindest geht es in die richtige Richtung?
Ja, nein, es geht nicht in, also es löst so ein bisschen was, aber was die Bundesregierung macht, ist eben nicht diese Umgestaltung, dass ich unten Freibeträge kürze, um oben mehr Spielraum zu haben, sondern die Bundesregierung packt einfach nur oben was drauf. Die definieren einen Einkommensbereich von 520 bis 1000 Euro, wo dann der Freibetrag künftig nicht mehr 20%, sondern 30% ist.
Also die Grenzbelastung sinkt von 80 auf 70%.
In diesem Einkommensbereich, ja.
Also für die Leute, die wir aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, Anreiz geben wollen, haben wir immer noch eine Grenzbelastung, die über 20% über dem Spitzensteuersatz liegt.
Ja. Nun muss man natürlich aber auch sehen, solche hohen Grenzbelastungen kann man nicht vollständig vermeiden in diesem Einkommensbereich, weil wenn ich sage, ich will die so noch stärker senken, dann habe ich folgenden Effekt: Die Grenze, bis zu der dann ein Anspruch, der Einkommensgrenze, bis zu der dann ein Anspruch besteht auf ergänzende Leistungen, die wandert nach oben, wenn ich die Freibeträge einfach nur so erhöhe. Und sagen wir mal, ich erhöhe die auf 30%, 40%, 50% oder sowas, dann gibt es am Ende dann Arbeitnehmer mit einem Einkommen von 2500 Euro, die haben immer noch einen Anspruch auf ergänzendes Arbeitslosengeld. Das wollen wir ja eigentlich nicht.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Intuitiv würde ich jetzt sagen, naja, wenn wir wirklich immer beklagen, Ungleichheit in der Gesellschaft und die ganzen Themen, dann würden vielen Menschen in unteren Einkommensgruppen deutlich mehr Geld in der Tasche bleiben.
Ja, aber so ganz einfach ist es dann eben doch nicht. Also unser Ziel besteht ja auch darin, im Grunde genommen, dass ja das Ziel von Sozialpolitik, dass möglichst viele Menschen aus eigener Kraft ihren eigenen Bedarf erwirtschaften, ne? Dass keiner abhängig ist von Sozialleistung. Dieses Ziel verlieren wir dann so ein bisschen aus den Augen, ne? Wenn wir sozusagen die halbe Bevölkerung so definieren, dass sie noch irgendwie ergänzende Ansprüche hat. Und wir kreieren auch noch ein weiteres Problem, weil diejenigen, die knapp oberhalb dieser Grenze verdienen, die kriegen ja einen Anreiz, ihre Stundenzahl zu reduzieren und zu sagen, okay, ich arbeite ein bisschen weniger, verdiene auch ein bisschen weniger, aber ein Teil des Verdienstausfalls wird mir ja kompensiert durch das die ergänzende Transferleistung. Und das heißt, die kriegen einen Anreiz, ihr Arbeitsangebot zu reduzieren. Und das ist natürlich ein Effekt, der möglicherweise, wenn ich in Einkommensbereiche reinkomme, die sehr, sehr viele Menschen drin sind, also bei mittleren Einkommen irgendwo, der möglicherweise so stark ist, dass es die positiven Effekte am unteren Rand, wo dann Menschen möglicherweise in den Arbeitsmarkt reinkommen, überkompensiert. Und am Ende habe ich mehr geschadet als genutzt.
Na gut, da würde ich wieder als ketzerisch sagen, naja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Eingriffe der Politik sich immer weiter perpetuieren, es immer komplizierter wird und am Ende wir ja eigentlich im hayischen Sinne in der Interventionsspirale sind. Aber okay, haben wir mal festgehalten, Bürgergeld jetzt, also sie ändern es eigentlich nicht richtig, die reden zwar davon, es soll sich mehr lohnen, die FDP sagt, wir haben das durchgesetzt, aber eigentlich haben wir immer noch eine sehr, sehr hohe Grenzbelastung, wobei ich habe verstanden, die Grenzbelastung ist immer ein Thema, aber sagen Sie mal von der Grenze her, von der Verschiebung her, langt Ihnen das oder hätten Sie gesagt, nee, das fehlt im Prinzip dieser Aspekt, dass sozusagen Vollzeitstellen überproportional belohnt werden, das ist doch ein Aspekt, wo Sie sagen würden, das fehlt noch.
Genau, das fehlt absolut, also es ändert sich überhaupt nichts an dem Grundproblem, dass geringfügige Beschäftigung und Teilzeit nach wie vor sehr viel attraktiver ist, als in Vollzeit zu gehen. Also das Problem hat man jetzt nicht gelöst, sondern man hat einfach nur was oben drauf gesetzt, aber das Problem bleibt bestehen. Von daher erwarte ich mir da auch keine großen Änderungen im Verhalten.
Jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich dieser Gesamtstruktur, bevor wir noch auf Sanktionen kommen. Ich habe verstanden, die Hartz-IV-Empfänger bekommen praktisch Geld zum Ausgeben und sie bekommen gleichzeitig bezahlt die Miete und die Mietnebenkosten, also Heizung. Und Heizung ist ja gerade ein schönes Thema. Inwiefern beeinflusst das denn nochmal? Wir hatten ja schon bei Twitter einen Austausch, da gab es ja bei Twitter, Leute, guck mal hier, wenn ich arbeite, muss ich meine Heizung selber zahlen, wenn ich Harzer bin, bekomme ich die Heizung bezahlt, was im heutigen Umfeld durchaus eine große Rolle spielt und vor allem, was natürlich auch zur Folge hat, ein anderer Aspekt, Anreizsystem, wenn ich quasi für die Heizkosten sowieso bezahlt bekomme, dann habe ich ja nun keinen Sparanreiz. Wir reden ja immer vom Sparanreiz, gerade in der aktuellen Energiediskussion. Ich meine, wenn jemand anderer der Staat meine Rechnung bezahlt, kann ich die Heizung auch im Winter auf volle Pulle laufen lassen und Fenster aufmachen. Ist ja egal, es wird bezahlt. Also wie ist es dann einmal? Führt diese Energiekostenanstieg zu einer Verzerrung auch hier zugunsten der Hartz-IV-Empfänger verglichen zu denjenigen, die arbeiten? Und wie oder was weiß man generell über das Anreizsystem bezüglich der hohen Nebenkosten bei den Hartz-IV-Empfängern?
Ja, also eine Sache muss ich vielleicht nochmal richtig stellen. Also so Heizung auf und Fenster auf geht so bei den Hartz-Empfängern dann auch nicht, sondern es steht im Gesetz drin, die Heizkosten werden übernommen, soweit sie angemessen sind.
Und ist das aber natürlich wie prüft das Amt die angemessen, ja?
Ja, das definieren jede Kommune anders für sich selbst und viele Kommunen haben eben Obergrenzen. Also das ist auch ein bisschen ein Problem jetzt bei dem Anstieg der Heizkosten, die wir jetzt sehen, viele Kommunen, also Berlin beispielsweise, hat Obergrenzen für die Heizkosten definiert in Euro. Diese Grenzen sind natürlich Makulatur jetzt, wenn die
Heizkosten. Also in Euro pro Quadratmeter oder in Euro absolut?
Ja, beides, weil es auch eine absolute Quadratmetergrenze gibt, hat man sozusagen beides. Die liegt also zum Beispiel die maximalen Heizkosten, die Berlin erstattet, also das ist gestaffelt nach Energieträger und Gebäudegröße und so weiter und so fort, aber das ist so ungefähr für einen Personenhaushalt liegt das bei 70 Euro in etwa. Das war bisher kein Problem, ne? Aber das ist natürlich künftig ein Problem, weil die Heizkosten dann ja viel höher steigen. So, dann ist die Frage, wie geht Berlin dann eigentlich damit um? Da haben die sich noch gar nicht zu geäußert. Im Grunde genommen müssten sie diese Obergrenze stark erhöhen.
Ja, oder die Berlin, mein Berlin hat es ja nicht so mit den Vermietern und die Politik sollte einfach, wir zahlen den Vermieter nicht mehr, sondern der Vermieter selber schauen, wo er bleibt.
Ja, das können sie natürlich auch. Ich meine, gut, wenn der Vermieter sein Geld nicht kriegt, dann würde der eine Kündigung aussprechen. Ne? Also inwieweit das dann, also das müsste man dann verhindern. Oder man müsste dann anfangen, die Vermieter dann zu kompensieren. Ne? Dann muss man den Geld zahlen, weil die ja sonst möglicherweise auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, wenn sie die
ja,
als Rechnung ihrer...
Aber okay, jetzt habe ich sie ein bisschen derailed, aber wir haben gesehen, da sind wieder so ein paar Dinge, wo die Politik wieder mal intervenieren kann. Aber jetzt kommen wir zurück. Also nochmal, Sie haben gesagt, das ist nicht richtig, es gibt eine Deckelung bezüglich der also stimmt es sozusagen meine Aussage nicht, oder die ich gelesen habe, dass im Prinzip Hartz-IV-Empfänger, weil die Heizkosten übernommen werden, besser dastehen als normale Arbeitnehmer, weil es da eine Deckelung gibt.
Ja, und genau, unter anderem eben deshalb, also man kann nicht irgendwie auf 25 Grad hochheizen, weil das Jobcenter bezahlt das ja alles, also das funktioniert so in der Regel nicht. Gleichwohl, wenn die Heizkosten steigen und die Heizkosten werden vom Jobcenter übernommen, wir gehen mal davon aus, jemand heizt angemessen, also ganz normal wie immer, ohne verschwenderisch zu sein, dann hat er natürlich auch eine höhere Hartz-IV-Leistung insgesamt, ne? Weil das ist ja ein Paket aus Regelsatz, Kaltmiete und Heizkosten. So, wenn die Heizkosten steigen, steigt das Gesamtpaket Arbeitslosengeld 2 natürlich an. Das heißt natürlich umgekehrt auch, dass derjenige, der ein Erwerbseinkommen erzielt, der arbeitet und eben keine Förderung hat durchs Jobcenter, dass der Abstand einfach, der Einkommensabstand zwischen den beiden sinkt. Das ist eine Folge, die auf jeden Fall kommt, ganz egal, wie die Deckelung dann aussieht, der Heizkosten.
Jetzt habe ich nochmal so eine Frage, die wahrscheinlich jetzt spontan gekommen ist und entsprechend doof ist, aber ich höre mal die Forderungen in der Politik, es müsste doch unbedingt ein Energiegeld geben, auch für die Hartz-IV-Empfänger. Das gab es ja, glaube ich, auch jetzt. Da frage ich mich, wenn die Energie eh nicht zahlen, warum bekommen die Energiegeld?
Ja gut, sie zahlen die Heizung nicht, insofern nicht, als dass die Heizkosten erstattet werden. Aber Energie ist natürlich noch mehr als die reinen Heizkosten, sondern die zahlen ja auch Strom zum Beispiel.
Ja gut, aber dann müssten sie natürlich diesen selben Betrag bekommen, weil die anderen Leute kriegen ja heute Energiegeld und müssen alles davon bezahlen und die müssen nur einen Teil davon bezahlen.
Ja, eigentlich, genau. Ja, also eigentlich ist, wenn das Energiegeld dafür gedacht ist, sowohl die höheren Heizkosten als auch die höheren Stromkosten zu kompensieren, dann müssten eigentlich streng genommen die Arbeitslosengeld 2-Empfänger weniger bekommen, weil die Heizkosten werden bei denen ja nicht relevant, sondern für die bleiben ja nur die höheren Stromkosten, die sie aus dem Regelsatz bezahlen.
Jetzt haben wir ja gerade gesagt, ich habe verstanden, die höheren Heizkosten führen indirekt dazu, dass quasi die Hartz-IV-Leistungen gesamthaft steigen und damit auch sozusagen quasi der Punkt, an dem die Frage aufkommt, soll ich arbeiten oder nicht arbeiten, nach oben verschoben wird. So habe ich Sie verstanden. Wo liegt denn der Punkt eigentlich? Also mal jetzt beraten Sie mich mal. Ich arbeite jetzt und Podcast betreiben ist jetzt nicht gerade ein super lukratives Geschäft. Jetzt könnte ich ja auch Hartz-IV beantragen. Nur mal so. Hab keine Ersparnisse und was weiß ich. Welches Einkommen muss ich unterschreiten, dass es für mich eigentlich attraktiver ist, Hartz IV zu haben?
Also es gibt eine Einkommensgrenze, bis zu der Sie überhaupt einen Anspruch haben. Das kommt dann darauf an, wie hoch die Kosten der Unterkunft sind, aber so bei dem Durchschnitt in Berlin liegt man da so bei 1.700 brutto ungefähr. Also bis zu der Grenze kriegen Sie noch eine ergänzende Hartz IV-Leistung. Die ist dann nicht mehr hoch, logischerweise, sondern nur klein. Und darüber dann nichts mehr. Aber es ist halt so, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass der Erwerbsfreibetrag eigentlich dafür sorgt, dass völlig egal ist, wie viel Sie verdienen. Sie haben immer mehr Geld, verfügbares Einkommen als derjenige, der gar nichts arbeitet. Die Frage ist dann nur am Ende.
Nur wie viel halt, nicht?
Ich meine, wie viel mehr und lohnt sich das dann überhaupt? Ne? Also wenn Sie jetzt mit der Podcast-Arbeit wie ein Vollzeitbeschäftigter arbeiten und Sie haben dann am Ende vielleicht 200 Euro mehr als derjenige, der gar nicht arbeitet, das ist durchaus nicht unrealistisch, dann mag das für den einen oder anderen einfach nicht genug sein, ne? Dass er sagt, naja, also das ist ja eigentlich...
Das ist eine Euro pro Stunde ungefähr, nicht? Wenn ich 5 Wochen habe, 40 Stunden sind 200 Stunden, 200 Euro, 1 Euro pro Stunde.
Ja.
Wow, ich meine, ich habe vom Mindestlohn gehört. Wo ist der jetzt bei 12, 14 Euro? Ich meine, vor dem Hintergrund, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ah, egal. Also, es gibt kein, was natürlich zum anderen Punkt führt, nämlich zu der Frage der Sanktionierung. Ich meine, ich habe damals gelernt, als die Hartz-IV-Reform kam, habe ich gelernt, Ich habe es leider nicht mehr gefunden, dass es Studien gab, die gezeigt haben, dass wenn Leute arbeitslos geworden sind, dass die erstmal gesagt haben, ach, es ist Frühling, ich mache mal den Sommer frei, ich mache meinen Garten, ich mache sowas. Was soll. Und dass in dieser Zeit im Prinzip deren Marktwert gesunken ist. Und dann, als sie sich um Arbeit bemüht haben, war der Marktwert tiefer, aber sie wussten es noch nicht, haben noch höhere Lohnforderungen gehabt, dann wurden sie nicht vermittelt, dann haben sie noch ein paar Runden gedreht, bis sie sich angepasst haben mit ihren Lohnforderungen, aber dann waren sie so lange arbeitslos, dass keiner sie mehr haben wollte. Und deshalb habe ich damals gelernt, aber ich finde es wieder nicht mehr, vielleicht wissen Sie das noch, dass es eigentlich ganz, ganz wichtig ist, arbeitsmarktpolitisch Leute, die arbeitslos werden, den stärksten Anreiz zu geben, sich unmittelbar wieder zu bemühen, um Arbeit zu finden, weil das dieses Humankapital Wert erhält. Erste Frage, stimmt das? Zweite Frage, verhalten wir uns dahingehend richtig?
Ja, um die Frage zu beantworten, es stimmt. Also das haben sie sozusagen richtig in Erinnerung, wobei es nicht nur eine Studie gab, die das so festgestellt hat, sondern es gibt ganze Regalmeter an Literatur, die ganz klar belegen, dass je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto schwieriger wird die Rückkehr in den Job. Das liegt einfach daran, also wir in der Arbeitsmarktökonomie, sagt man, das Humankapital erodiert, also die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man vielleicht hat beruflich, die gehen verloren, wenn ich die nicht ständig ausübe. Es gibt so einen Punkt, so deswegen spricht man ab 12 Monaten auch von Langzeitarbeitslosigkeit, der liegt dann so bei 12 Monaten, da wird es dann kritisch. Weil wer 12 Monate gar nichts gemacht hat und seine beruflichen Fähigkeiten, Fertigkeiten gar nicht angewendet hat, der hat die schon so weit verloren, dass es dann schwierig wird, sie wieder unmittelbar anzuwenden. Und deswegen ist es auch so schwierig, für Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zurückzukriegen. Und deswegen ist es, um jetzt auf die Frage der Sanktionen nochmal zurückzukommen, so wichtig, da ganz unmittelbar und relativ zügig tätig zu werden. Also das ist das Falscheste, was man machen kann als Arbeitsloser, wenn man hergeht und sagt, naja, jetzt mache ich erstmal mein Gartenhäuschen, das wollte ich sowieso schon immer mal machen und lass mir Zeit damit. Ne? Also es besteht im Gegenteil höchste Eile und insbesondere bei Menschen, die schon ein bisschen länger arbeitslos sind, besteht höchste Eile. Und mit solchen hat man es ja oft zu tun, die im Hartz-IV-System landen. Also da kommt es eigentlich auf jeden Tag an, der außerhalb des Arbeitsmarktes verbracht wird, weil mit jedem Tag die Chancen auf eine Wiedereingliederung sich verschlechtern. Und insofern sind die Sanktionen eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Arbeitsmarktpolitik, weil sie bewirken, da gibt es auch sehr viele Studien, die das belegen, weil sie bewirken, dass diejenigen, die da sanktioniert werden, schneller wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Also die Sanktionen wirken so, wie sie eigentlich sollen. Sie bewirken eine schnelle Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Diesen Effekt, diesen positiven Wiedereingliederungseffekt, den beschädigen wir uns jetzt selbst, indem wir bei den Sanktionen zu neuen Regeln kommen. Die sind ein bisschen kompliziert, aber sie laufen im Grunde genommen darauf hinaus, dass es für die Jobcenter-Mitarbeiter schwerer, wenn nicht sogar unmöglich wird, Sanktionen zu verhängen. Insofern ist diese positive Wirkung, die dieses Instrument hat, dann auch erstmal verloren und wird dann dafür sorgen auch, dass der Anteil derer steigt, die auch sehr lange Zeit arbeitslos sind.
Also kurz gefasst, das Bürgergeld der Ampel fördert Langzeitarbeitslosigkeit.
Ja, man muss, ja, das ist sehr verkürzt, aber
das
ja.
Ich darf verkürzen. Sie sind ja der Wissenschaftler, ich darf verkürzen.
Ein Stück weit hinaus, ne? Es ist also tatsächlich so. Also Sanktionen, ich will gar nicht sagen, dass Sanktionen nur gute Seiten haben. Die haben auch sicherlich problematische Seiten. Aber man muss sich dann überlegen, wie man mit den problematischen Aspekten umgeht. Die Lösung der Bundesregierung ist jetzt, sie schaffen sie nicht vollständig ab. Es gibt immer noch Sanktionen, aber die fallen sehr, sehr milde aus. Und auch nur nach mehrmaligem Fehlverhalten. Und das reicht, glaube ich, nicht aus, um wirklich diesen Effekt zu erzielen. Und das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass ja viele Leute länger in Arbeitslosigkeit verbleiben, als sie es mit den Sanktionen nach dem alten Regime getan hätten.
Ich will noch mal ein bisschen nachfragen, weil zum einen haben Sie gesagt, ja, Sanktionen, die haben schon gewirkt. Das habe ich mal gelesen, glaube ich, die maximale Sanktionierung entspricht, glaube ich, 15% der gesamten Leistungen. Irgendwie so, wenn ich alles zusammenrechne, also mit Heizkosten und Wohnung und so weiter. Und wenn ich schwarz arbeiten kann, was who cares about 15%? Da frage ich mich, erste Frage, weil Sie gesagt haben, ja, die wirken, frage ich mich so, wieso wirken 15%? Das würde mich mal interessieren. Das zweite würde ich dann fragen, was denn die negativen Folgen waren der Sanktionen?
Also erstens, das stimmt, nach den aktuellen Regeln ist die Maximalsanktion 30% vom Regelsatz. Der Regelsatz macht ja aber nur die Hälfte der Gesamtleistung aus, die andere Hälfte sind die Kosten der Unterkunft und Heizung. Und insofern sind es dann 15% in der Tat im Höchstfall. die aber tatsächlich relativ selten überhaupt verhängt werden. Also die meisten kriegen nur eine Sanktion wegen Terminversäumnissen. Das sind 10% vom Regelsatz. Also demnächst, wenn der Regelsatz höher ist, 50 €. Bei einer Gesamtleistung von vielleicht 1.000 € sind es 5%. Also das ist natürlich auch was, wo man sagen muss, naja, also wer vielleicht noch irgendwie ein bisschen schwarz arbeitet oder so, für den ist das möglicherweise sogar verkraftbar, so eine Sanktion. Ne? Und der kann sich dann erstmal, der braucht sich erstmal gar nicht groß befassen mit dem Jobcenter. Der kann dann einfach das ignorieren, ne, für eine Zeit lang. Also das ist, glaube ich, ein falsches Signal, was wir da geben. Also es stimmt mit den 15%. Wo kommt die Wirkung her? Naja, die meisten Studien, die gemacht wurden zu dem Thema, die sind jetzt nicht so neu, weil die Beschränkung auf die 30% haben wir ja noch nicht so lange. Das ist erst seit dem Verfassungsgerichtsurteil Ende 2019 eingeführt worden. Die meisten Studien sind noch, also zumindest von der Datenlage her, noch aus der Zeit davor. Da waren noch die alten Sanktionen, die waren noch deutlich höher. Also da konnte teilweise bis zu 60% oder in bestimmten Fällen sogar das Hartz IV komplett gestrichen werden. Also diese Wirksamkeit bezieht sich auf verschärfte Regeln, die jetzt auch gar nicht mehr so gegolten haben. Also das heißt dann natürlich nicht, dass die Sanktionen gar nicht mehr wirken, sondern halt nur abgeschwächt, ne? Aber im Effekt. Aber der Effekt dürfte trotzdem noch bestehen. Also das ist sicherlich etwas, worüber man reden muss, ob das ausreicht mit den Sanktionen. Aber wir haben die Obergrenze von 30% vom Regelsatz vom Verfassungsgericht vorgegeben. Da können wir halt nicht rübergehen. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich den Totalverweigerer, also der eine angebotene Arbeit ablehnt. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, da können wir im Grunde genommen durchaus total sanktionieren, weil hier fehlt es an dem grundlegenden Merkmal der Bedürftigkeit. Also derjenige, der eine angebotene Arbeit ablehnt, der ist eigentlich gar nicht bedürftig, weil er müsste so behandelt werden, als hätte er die Arbeit angenommen und könnte Einkommen damit erzielen.
Haben Sie vorhin gehört von solchen Fällen? Ich meine.
Nee, weil die Bundesregierung macht ja auch gar nicht Gebrauch von der Möglichkeit. Also die Regel gibt es gar nicht, weil die Bundesregierung das nicht, also das Verfassungsgericht erlaubt zwar diese Möglichkeit, aber die Bundesregierung macht da keinen Gebrauch von.
Aber auch schon die vorherige Bundesregierung. Also wir haben ja im Prinzip, ja, wir haben also in der Politik einen großen, breiten Konsens, dass wir im Prinzip eigentlich nicht wirklich sanktionieren wollen.
Naja, ich würde es nicht einen Konsens nennen, weil ich nehme das schon so wahr, dass die FDP in der Bundesregierung schon eher an den alten Regeln festhalten würde, sich da aber jetzt in der Frage auch nicht 100% durchsetzen.
Ja, wobei dieses Thema Komplettausfall, was Sie gesagt haben, was das Bundesverfassungsgericht zulässt, das hat ja schon die Große Koalition dann nicht.
Ja, das stimmt.
Vor
das
dem Hintergrund, also gibt es scheinbar einen breiten Sie haben gesagt, es gibt auch Nachteile der Sanktionen. Sie haben gesagt, es gibt Nachteile. Das haben Sie in einem Satz erwähnt. Ich möchte es nicht, dass hinterher die Hörer sagen, da wollte stellte wir nicht drauf eingehen, weil das so einseitig ist. Was sind denn die Nachteile der Sanktionen?
Also es gibt Studien, gerade die jetzt eben die Wirksamkeit belegen, die legen auch nahe, dass es eben Fälle gibt von Sanktionierten, die sich dann komplett zurückziehen vom Arbeitsmarkt und dann eben auch für das Jobcenter nicht mehr greifbar sind.
Ja gut, aber das wären dann die Fälle, die nach dem Verfassungsgericht keinen Euro bekommen sollten.
Ja, genau. Und da gibt's halt Stimmen, die sagen, naja, das ist dann vielleicht besser, wir haben dann trotzdem noch irgendwie einen Zugriff auf die, weil wie durch Hilfsangebote oder so kriegen wir denn die dann vielleicht doch noch irgendwann aufs rechte Gleis gesetzt. Und wenn die halt ganz raus sind aus dem System, dann haben wir gar keine Kontakte mehr zu denen und dann können wir denen auch nicht mehr helfen. Ja, zum Teil stimmt das. Zum Teil muss man natürlich auch sagen, wenn also der Kontakt zum Jobcenter allein darin besteht, sich da monatlich einen Scheck abzuholen, dann ist da auch ja auch noch nichts gewonnen irgendwo. Ne? Also das muss ja schon mehr sein als das. Da muss ja schon irgendwie irgendwelche Programme gemacht werden, dass man eine Weiterbildung vereinbart oder irgendwelche Trainings, was auch immer. Aber es muss eben darüber hinausgehen, einfach nur monatlich das Geld zu bekommen. Von daher halte ich den Einwand für zunächst bedenkenswert. Also man sollte ihn zumindest zur Kenntnis nehmen. Und nach meinem Dafürhalten spricht das allerdings nicht dafür, deswegen die Sanktionen einzuschränken oder womöglich sogar komplett abzuschaffen, sondern eher ja den Leuten, die dann sanktioniert werden, vielleicht zusätzliche Hilfe anzubieten, sodass die dann auch eine gute Chance haben, mit dieser zusätzlichen Hilfe dann nicht nur aus der Sanktion rauszukommen, sondern vielleicht sogar den Sprung in den Arbeitsmarkt zu schaffen.
Was mich zu dem Punkt führt der Fortbildung. Sie haben ja im Prinzip ist doch eigentlich, war früher der sogenannte Vermittlungsvorrang, habe ich verstanden. Also dem Motto, wenn ich einen Job vermitteln kann, geht das vor Fortbildung. Den wollen Sie jetzt auch abschaffen. Sie wollen im Prinzip sagen, wir wollen, dass die Leute qualifiziert werden und so weiter und so fort. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen. Ist das die richtige Überlegung? Weil auch das habe ich im Podcast schon mal gehabt. Es hat sich ja so eine gewisse Fortbildungsindustrie gebildet um die Arbeitsämter herum. Wie ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich in den bisherigen Fortbildungsmaßnahmen nicht messbar, dass irgendein Fortschritt erzielt werden würde bezüglich der Integration im Arbeitsmarkt. Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen.
Ja, also es gibt relativ viel Evaluation zum Thema Förderung der beruflichen Weiterbildung. Die ist so gemischt, würde ich mal sagen, so im Ergebnis. Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das wirkt, dass sich die Beschäftigungschancen verbessern durch so eine Maßnahme. Wäre auch irgendwie überraschend, wenn es so gar nicht wirkt. Aber eben auch nicht für jede Gruppe. Also es gibt auch Gruppen, die profitieren davon offenbar relativ wenig. Also das ist sicherlich nicht die beste Maßnahme, die da so im Instrumentenkasten der Bundesagentur ist, aber oder der Jobcenter ist. Aber es ist schon, glaube ich, eine wichtige. Und die Grundüberlegung bei der Abschaffung des Vermittlungsvorrangs war halt, dass man sagt, wir wollen nicht, dass jemand, der jetzt irgendwie eine Weiterbildung hat, wo der ist vielleicht gering qualifiziert, hat keinen Abschluss und der macht jetzt eine Lehre, eine geförderte Lehre und strebt einen beruflichen Abschluss an. Und der soll jetzt, weil irgendwo ein Hilfsjob frei ist, auf den er grundsätzlich vermittelt werden könnte, diese Ausbildung abbrechen und dann da in diesem Hilfsjob.
Das wäre Quatsch. Das hat doch keiner gesagt. Aber ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die sind eigentlich, die werden umgeschult, die lernen dann irgendwas anderes. Ich meine, das sind doch eigentlich die Programme, die man im Kopf hat. Weil meine These wäre jetzt, das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, das hätte HL auch bringen können. Das trifft aber wahrscheinlich nur auf 1% der Fälle zu.
Na, also es gibt schon relativ viele Menschen im Hartz-IV-Bereich, die Qualifikationsdefizite aufweisen. Das sind natürlich jetzt nicht nur Leute,
Missverstanden, weil ich meine, Sie haben eine Lehre gesagt, das ist klar. Aber ich meine, ansonsten ist es schon so, dass ich halt manchmal die Frage schon aufwerfen würde, sind das denn die angebotenen Trainings, sind das wirklich die, die dazu führen, dass die Qualifikationsdefizite bereinigt werden?
Ja, das ist der Anspruch, den man hat, ne? Also in jedem Fall gelingt das mit Sicherheit nicht. Also gibt es auch Weiterbildungsmaßnahmen, die wirken nicht. Die sind vielleicht sogar kontraproduktiv, aber so im Großen und Ganzen wirkt es einigermaßen. Also wenn ich diese Evaluationsstudien mal ganz grob zusammenfasse, dann wirkt es durchaus, wenn vielleicht auch nicht so toll und gut, wie man das vielleicht denken könnte. Also insofern, ich würde da nicht alles verdammen oder sagen, das wirkt einfach gar nicht. So ist es nicht, aber letztendlich muss man einfach abwägen, ob durch so eine Weiterbildungsmaßnahme, welcher Art auch immer, jetzt die Beschäftigungsfähigkeit so gestärkt wird, dass die verlorene Zeit, die ich jetzt nicht arbeite und stattdessen diese Weiterbildungsmaßnahme gemacht habe, dass die überkompensiert wird. Also das ist die Frage, aber das kann man gar nicht pauschal sagen, sondern da müsste man sich im Grunde genommen immer jeden Einzelfall angucken, weil man das gar nicht so pauschal sagen kann. Und mein Eindruck war immer, eigentlich, dass die Jobcenter da schon ganz gut waren, darin solche Einzelfälle auch durchaus abzuwägen. Aber letztendlich, glaube ich, wären wir besser beraten, anstatt solche pauschalen Regelungen jetzt festzusehen, den Jobcentern einfach mehr Spielraum an die Hand geben, dass man denen einfach sagt, also ob derjenige jetzt eine Weiterbildung macht oder in den Job vermittelt wird, das obliegt jetzt eurer Entscheidung oder der Entscheidung des Fallmanagers, weil der weiß am besten, ob das jetzt in der beruflichen Situation, in der sich der Empfänger befindet, ihn nach vorne bringt oder auch nicht.
Herr Schäfer, wir haben noch ein Thema, da müssen wir mal gucken, ob wir es besprechen wollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir natürlich auch in den letzten Jahren eine Veränderung gesehen in der Zusammensetzung der Hartz-IV-Empfänger. Also ich habe mich, als ich mich mit meinem Buch beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass ja der Anteil der, ich sage jetzt mal, deutschstämmigen Hartz-IV-Empfänger in den letzten Jahren bis Corona deutlich gesunken ist. Hingegen ist der Anteil der Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund deutlich gestiegen. Auch durch die Zuwanderung. Die Zuwanderung schlägt sich ja da nieder. Also ist das System des Hartz IV oder auch jetzt des modifizierten Bürgergeldes, ist das ein System, was für beide Gruppen funktioniert oder müsste man, ich rede jetzt mal ins Unreine und ich möchte noch nicht in den Mund legen, aber es ist für mich, wenn ich beschäftige, oder müssten wir nicht für, gerade für die Zuwanderer, ein ganz anderes Programm fahren, weil da geht es ja um Spracherwerb, da geht es ja um viele andere Dinge, die ja Voraussetzungen sind, oder passt das System wirklich für beide?
Also ich glaube, es passt durch im Grundsatz durchaus für beide, wenn auch möglicherweise eben die beiden genannten Gruppen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und unterschiedliche Maßnahmen brauchen. Aber das System ist eigentlich flexibel genug, um auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Gruppen einzugehen. Also das ist ja gerade der Punkt, der springende Punkt an den Hartz-IV-Empfängern, dass es den typischen Empfänger eben gar nicht gibt, sondern dass ist eine sehr große Bandbreite gibt an, wie man das so schön nennt, Vermittlungshemmnissen. Also da gibt es viele Leute, sind im Hartz-IV-Bezug, die schon älter sind und körperliche Einschränkungen haben beispielsweise, denen es aber an den qualifikatorischen Voraussetzungen fehlt, einen Job zu machen, wo sie eben körperlich gar nicht arbeiten müssen. Die haben dann ein Problem. Dann gibt es soziale Problematiken, die stark eine Rolle spielen, fehlende Kinderbetreuung beispielsweise. Schuldenproblematiken, Suchtproblematiken. Und dann gibt es natürlich sehr viele Qualifikationshürden. Das spielt insbesondere eine Rolle bei den Menschen, die jetzt zugewandert sind, ab 2015 in der Welle aus Syrien, Afghanistan, den Krisenländern und jetzt auch bei den Ukrainern, die ja jetzt auch im Hartz-IV-System angekommen sind. Da haben wir es oft mit Sprachdefiziten zu tun, ne? Bevor man überhaupt anfangen kann, jetzt Qualifikationen zu vermitteln oder so, muss erstmal die Sprache stimmen, die Grundlage gelegt werden. Das aber alles kann eigentlich das Hartz-IV-System durchaus leisten. Also unsere Grundsicherung oder ob sie dann Bürgergeld heißt oder Hartz-IV, ist ja egal. Aber sie ist eigentlich flexibel genug, um auf die jeweiligen Bedürfnisse und jeweils individuellen Probleme eines Empfängers so weit einzugehen, dass ihm gezielt geholfen werden kann. Die Frage ist, nutzen wir diese Flexibilität, die das System eigentlich hat, so in der Form, wie es nötig ist und möglich ist? Und da sehe ich schon noch gewisse Defizite. Also das sieht man schon daran, dass diese Betreuungsrelationen, die wir haben, also wie viele Mitarbeiter im Jobcenter, die sich jetzt mit den Leuten befassen, sind eigentlich für wie viele Kandidaten, für wie viele Hilfebedürftige zuständig. Und da haben wir Betreuungsverhältnisse, die sind sogar gesetzlich festgelegt. Und diese gesetzlichen Festlegungen im SGB II, die werden oftmals gar nicht mal erreicht, sondern da liegen wir drüber, ne? Also insbesondere bei den Jugendlichen. Und das ist ja eigentlich ein Riesenproblem. Und da sehe ich eigentlich das Hauptproblem drin, weil wenn ich gar nicht in der Lage bin, genau festzustellen, wo liegt denn das Problem des Einzelnen, warum der nicht in Arbeit kommt, dann bin ich auch nicht in der Lage, da geeignete Instrumente vorzuschlagen, mit denen die Defizite behoben werden könnten. Also da ist schon am Anfang das Problem da und da müssten wir, glaube ich, dazu kommen, dass wir in der Grundsicherung viel uns weniger beschäftigen mit Gerechtigkeitsfragen und ob derjenige jetzt noch eine Waschmaschine bekommt oder einen Wintermantel oder sowas und viel mehr damit beschäftigen mit der Frage, wie kommt derjenige wieder in Arbeit. Da muss ich einfach andere Schwerpunkte setzen. Und das setzt zum Beispiel voraus, um den Gedanken noch zu Ende zu bleiben, dann setzt zum Beispiel voraus, dass wir ein bisschen Mut haben, auch Leistungen zum Beispiel zu pauschalieren. Und nicht immer so eine Einzelfallgerechtigkeit anzustreben, die wir am Ende sowieso nicht erreichen können und wo wir dann aber vielleicht auch mal aushalten müssen, dass es den einen Fall gibt, für den das System jetzt vielleicht nicht die optimale Lösung bringt. Da gibt es irgendwelche Leute, die haben dann, weiß nicht, die brauchen es in ihrer Wohnung 25 Grad, weil sie irgendwie Probleme haben oder so. Aber wenn wir jetzt anfangen, auf jede einzelne Bedürfnis genau einzugehen, dann haben die Jobcenter-Mitarbeiter nichts anderes zu tun, als ständig sich um diese Sachen zu kümmern und nicht darum, wie bringe ich denjenigen wieder in Arbeit.
Ja, Entschuldigung, das ist auch ein guter Punkt, ich wollte es doch gar nicht abwürgen. Ich meine, witzigerweise, die Politik möchte auf anderen Politikfeldern ja auch immer alles einzeln lösen. Weil witzigerweise, ich habe in meinem Buch kritisiert, dass die Arbeitsvermittlungsbehörde trotz einer Halbierung der Arbeitslosenzahl oder mehr gleich groß geblieben ist. Jetzt sagen Sie zu mir, die sind immer noch zu klein. Das habe ich jetzt was dazu gelernt, weil ich halt natürlich gedacht habe, die sind viel zu groß.
Ja, ich sage ja nicht, sie sind zu klein, sondern sie machen das Falsche sozusagen. Also man, ich will gar nicht sagen, dass
sie reden über die Waschmaschine. Sie reden über die Waschmaschine statt über die Fortbildung.
Ja, genau.
Also wir haben ja gerade gesehen, okay, Bürgergeld heißt schwachere Sanktionen letztlich oder generell die Politik zurzeit. Sie haben ja die Sanktionen schon ausgesetzt mit Corona. Jetzt kommen wir nochmal auf die Gruppe der Zuwanderer. Spracherwerb ist ja das Entscheidende und es gibt andere Länder, die knüpfen die Sozialleistungen und die Transferzahlungen an Spracherwerb. Müsste nicht da doch eine andere Regelung haben, müsste ganz einfach sagen, bei jedem, der nicht ursprünglich Deutscher ist oder deutschsprachig ist, ist im Prinzip, wird vorgegeben, bis zu, naja, was 1200 Zeit und dann musst du B1 bestehen, ich spinne einfach mal. Weil wir wissen die ganzen Sachen, wir wissen, dass die Sprachkurse nicht besucht werden oder wenn sie abgebrochen werden. Wäre das nicht etwas, wo man sagt, weil das ist doch die wichtigste Voraussetzung, wenn ich die Sprache nicht kann, kann ich auch alles andere vergessen.
Ja, das stimmt, das ist total wichtig, deswegen müssen wir da wirklich auch sehr viel Wert drauf legen. Ob man Lernerfolg wirklich unter Strafandrohung gewissermaßen erzielt, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich
die Bonuszahlung. Sie sagen lieber Bonuszahlung.
Ja. Sie sagen Bonus. Das ist aber was anderes, ne? Wenn ich sage, ich zahle eine Bonuszahlung dafür, wer sein Sprachniveau dann erreicht irgendwie, das ist ein Anreiz. Wenn ich aber sage, ich streiche die Hilfen für denjenigen, der das nicht schafft, dann sind wir in einem Bereich, wo dann das auch verfassungsrechtlich vermutlich, ich bin kein Jurist, aber verfassungsrechtlich vermutlich schwierig wird, weil man kann ja jemanden nicht zwingen, einen Lernerfolg zu haben, ne? Sondern also der kann sich bemühen, ich kann den zwingen, dass er sich bemüht, aber ich kann nicht ihn dazu zwingen, dass er Erfolg hat. Manche Leute sind vielleicht kognitiv nicht in der Lage, die Sprache in der Zeit zu erlernen, sowas machen, denn dem kann ich ja nicht das Geld kürzen, deswegen.
Okay, wegen Verfassungsgericht, aber ich glaube, ein Anreizsystem wäre ich gar nicht schlecht. Herr Schäfer, ich versuche mal zusammenzufassen. Also wir haben ein System, was eigentlich nicht schlecht ist. Wir haben ein System, was sicherlich in der Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und Nichterwerbstätigkeit heute nicht gut ist, weil es eben Teilzeitjobs fördert und daran ändert das Bürgergeld auch nichts. Wir haben ein System, was schon so führt, dass bei bestimmten Einkommen, wir haben 1.700 Euro, sich die Frage aufwirft, warum tue ich mir das überhaupt an? Also in meinem vorgerechneten Beispiel 1 Euro Stundenlohn pro Monat wäre sicherlich nicht so richtig sexy, wie ich 200 Euro im Monat mehr habe bei 200 Stunden. Aber wir haben ein System, was eigentlich funktionieren könnte, wenn wir Sanktionen beibehielten und wenn die Arbeitsagenturen sich auf das konzentrieren würden, was wertschaffend ist, nämlich dass die Betreuung der Menschen, dass sie in den richtigen Weg gehen, statt zu entscheiden, Waschmaschine ja oder nein, also Ungerechtigkeiten zulassen. Aber eigentlich nicht das optimale System. Also im Prinzip Namensänderung, ein bisschen Frickel, aber eigentlich jetzt nicht die große Änderung. Wäre denn das Bürgergeld die große Änderung? Einfach Geld überweisen und wir fragen gar nicht mehr, dass du was tust. Wir sparen uns die ganze Administration, müssen die Leute auch nicht mehr behelligen mit irgendwelchen Terminen in den Arbeitsämtern und so weiter.
Ja, das ist halt die Frage, wie wollen wir unsere Grundsicherung sehen? Also bisher war es unser Verständnis ja immer dafür, also dafür stand eigentlich das alte System. Derjenige, der sich nicht selber helfen kann, der hat Anspruch auf die solidarische Hilfe der Gesellschaft und schuldet im Gegenzug das Bemühen, künftig ohne diese Hilfe auszukommen. Das ist ja eine eher milde Form von Reziprozität, von Geben und Nehmen. Das finden, glaube ich, die meisten Menschen gerecht. Dieses Gleichgewicht wird so ein bisschen in Frage gestellt jetzt, ne? Es ist ein bisschen weniger geben und eigentlich ein bisschen mehr nehmen, sodass also wirklich dieses Bemühen, künftig ohne diese Hilfe auszukommen, nicht mehr wirklich stringent und konsequent eingefordert wird. Da kann man sich fragen, will man das so? Das ist aber jetzt keine ökonomische richtige oder falsche Entscheidung, sondern es ist eine Frage, wie wollen wir unsere Grundsicherung sehen? Ne? Also wollen wir so in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen, dann sind diese Schritte der Weg dahin, aber man kann ja auch der Auffassung sein, nee, ich finde das richtig, dass derjenige, der Hilfen bekommt, dann auch sich bemühen soll, künftig ohne diese Hilfe auszukommen. Ich finde, Letzteres ist richtig, aber das ist natürlich eine politische Frage, die ja jeder für sich auch anders entscheidet.
Das stimmt, aber mit erheblichen ökonomischen Konsequenzen angesichts unserer demografischen Entwicklung, wo wir, glaube ich, jeden gebrauchen können, der arbeitet. Herr Schäfer, ich möchte Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Vielen herzlichen Dank für den Tour d'Horizon. Ich weiß, ein kompliziertes Thema. Also ich habe irgendwas dazugelernt. Vielen herzlichen Dank. Und vielleicht gibt sich in Zukunft mal eine Gelegenheit, den einen oder anderen Aspekt nochmal zu vertiefen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Soweit die heutige Folge von BTO Refresh. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich, wie gesagt, fand es hochinteressant und hochrelevant und freue mich auf Fragen, Feedback und Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es weitergeht mit einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.